Aufenthalt, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Andrea Filter, Intendantin des Grazer Schauspielhauses. Ich hoffe, dass der Titel richtig war, aber das werden wir dann noch klären. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich hier zu sein.
Sie haben nicht nur Literatur- und Theaterwissenschaft studiert, sondern auch Publizistik. Hilft das, wenn man Medien verstehen will?
Ah, ja, wahrscheinlich schon. Es ist allerdings lange her, muss ich sagen. Ich habe das, glaube ich, damals mich da eingeschrieben und wusste gar nicht so richtig, mit was ich mich da befassen werde. Es war ja in einer Zeit, als man sich noch nicht so einfach über Studieninhalte informieren konnte. Da gab es noch so dicke
Vorlesungsverzeichnisse
aus Papier. Da standen dann eigentlich immer nur so ganz kurze Texte drin. Heute macht man das, glaube ich, alles viel intensiver und beschäftigt sich, glaube ich, auch viel mehr. Oder so habe ich es zumindest bei meinen Kindern mitbekommen, als die angefangen haben zu studieren, dass es da viel mehr im Vorhinein so Beschäftigung damit gibt. Ist das jetzt wirklich das Richtige? Wo bringt mich das hin? Vielleicht ist es meine Persönlichkeit, aber vielleicht war es eben auch die Zeit, dass man eher mal Sachen ausprobiert hat und geguckt hat, was einem das bringt. Genau, und Kommunikation ist schon auf jeden Fall ein Thema, das mich auch damals schon interessiert hat. Das gehört ja auch in mein Berufsfeld jetzt ganz stark dazu. Dass es so stark um Medien gehen würde, wusste ich wahrscheinlich nicht, aber ich habe es wirklich sehr, sehr gern studiert, hatte auch einen ganz tollen Prof. Das war an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz und ich habe auch das Grundstudium erfolgreich beendet mit vielen Klausuren und ja. Insofern weiß ich nicht, ich habe das jetzt nicht so aktiv, glaube ich, immer so mit dabei. Also ich denke, das habe ich ja damals doch, aber manchmal geht es mir tatsächlich so, dass ich denke, da habe ich mich im Studium schon mal mit befasst, mit bestimmten Phänomenen.
Und haben Sie dann ansatzweise journalistisch auch gearbeitet, beim Studium zum Beispiel oder danach?
Nein, tatsächlich nicht. Ich meine, wir haben ja viel natürlich mit Verfassen von Texten zu tun, mit Veröffentlichen von Texten, ich bin ja Dramaturgin. Von Haus aus, aber journalistisch habe ich nicht gearbeitet.
Gut, die Frage, wie Sie zufrieden sind mit der steirischen Medienlandschaft, stelle ich erst ein bisschen später, wenn wir uns schon besser kennen, hätte ich gesagt. Sie haben in Berlin, Wiesbaden, Stuttgart und so weiter gearbeitet. Was reizte Sie an Graz?
In Stuttgart habe ich nicht gearbeitet, da hatte ich das Privileg,
da haben Sie nur gelebt.
Ein Stipendium zu haben. Das war ganz toll, also da musste ich... Doch, ich habe da auch gearbeitet im Rahmen des Stipendiums, aber das war keine Tätigkeit im Theater. Was mich an Graz reizt, war die eigentliche Frage.
Mhm. Und dann ja, den jetzt, Job halt vor allem. Also.
Ja, ich gerate ins Stottern, das ist eigentlich ein bisschen lustig, weil das eher damit zu tun hat, dass ich gar nicht weiß, was ich zuerst sagen soll und dass ich immer ein bisschen gehemmt bin, ins Schwärmen zu geraten, weil ich dann immer Angst habe, dass das so anbiedernd rüberkommt. Aber tatsächlich ist es so, dass ich wahnsinniger Fan dieser Stadt bin und auch des Umlands. Ich habe 2-3 Theaterbesuche mal gemacht von Berlin aus, weil ich meine Vorgängerin Iris Laufenberg eben aus der Theaterszene kannte und dann Aufführungen angeschaut habe und da schon der Funke so übergesprungen war. Ich dachte, boah, ist die an einem tollen Ort, tollen Theater. Und dann gab es irgendwann den Punkt, wo die Stelle frei war und ich angesprochen worden bin, ob ich mich da bewerben möchte. Und ich war eben in der Professur in Berlin. Und tatsächlich war das dann so, dass ich dachte, wenn ich jetzt nochmal ins Theater zurück will, dann ist das absolut der Ort. Österreich, ich hatte schon ein paar Mal in Wien gearbeitet am Burgtheater und dann auch an der Volksoper mal in Wien. Wie lange ist das jetzt her? 2-3 Jahren. Also dann, das war schon verabredet, als dann Graz in Aussicht kam. Das wusste ich auch, dass ich da total gut anknüpfen kann, weil Österreich oder eben auch die österreichischen Städte so sehr auch Theaterstädte sind. Also das erlebe ich zumindest als Theaterschaffende, also aus meiner Perspektive so, dass das wahnsinnig produktiv und fruchtbar ist, Theater zu machen und dafür ein interessiertes Publikum zu finden. Das kenne ich so eigentlich sonst in Deutschland nur aus München, wo ich auch jahrelang gelebt und gearbeitet habe. Genau, und insofern schien dann so alles zu passen. Es ist ein tolles Haus, wahnsinnig gut aufgestellt von den Mitarbeitenden her, von den Kolleginnen her. Die Architektur gefällt mir wahnsinnig gut, also diese Mischung aus dem historischen Gebäude und diesem Mid-Century-Foyer und Stiegenhäusern. Das ist so meine Zeit auch so, wo ich mich ästhetisch so vom Design und von der Architektur her wohlfühle. Und die Stadt einfach mit diesem wahnsinnig vielen kulturellen Leben. Das ist natürlich so, dass wenn man Theater macht, dass man dann auch mit sich für die anderen Künste interessiert und überhaupt das Klima dann in der Stadt natürlich total zu schätzen weiß. Ja, insofern, und wenn ich jetzt, ich schaffe es jetzt leider nur noch selten nach Berlin, und das leider meint gar nicht so sehr die Stadt, muss ich sagen, weil ich da ja auch lange war und sie zugegebenermaßen gar nicht so doll vermisse, sondern eigentlich nur meine Kinder, die da noch leben. Und wenn ich dann mal wieder da bin und nach Graz zurückkomme, merke ich, dass ich jetzt immer denke, so, ach, das ist schön, wieder hier zu sein.
Okay, naja, ist ja nicht schlecht. Kommen wir vielleicht noch kurz zur Bewerbung. Sie bewerben sich da. Haben Sie damit gerechnet, dass Sie das werden? Oder haben Sie sich da als Außenseiterin gesehen?
Das Zweite. Okay. Total das Zweite tatsächlich. Ja, nein, ich habe damit tatsächlich überhaupt nicht gerechnet. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so erzählen sollte. Ich bin ja angesprochen worden, aber es war eigentlich eher so im Sinne, mach das doch mal, wenn du jetzt wieder, weil ich tatsächlich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, nach 8 Jahren Uni hat es mich dann auch sehr unter den Nägeln, ich habe immer als Dramaturgin auch weitergearbeitet und Produktionen gemacht und dann gab es schon irgendwann auch nach der Pandemie, da habe ich dann in der Uni ganz viel Anstrengung auch unternommen, die Digitalität dann da aufzustellen, weiter ein Lehrangebot aufrechtzuerhalten und dann auch Kooperationen zu machen. Und dann gab es aber irgendwann den Punkt, wo ich dann so gemerkt habe, dieses Kreativarbeiten wirklich auch wieder dann Aufführungen mit auf die Bühne zu bringen, da wirklich im Theaterleben zu sein, das ist dann wieder doch irgendwie lebendig geworden. Und dann spricht man natürlich auch so im den entsprechenden Kreisen drüber und dann war eigentlich eher so die Idee da, das wäre doch gut, dass du dich da mal wieder zeigst, dass es irgendwie das Interesse gibt, weil daraus ergibt sich dann ja vielleicht dann auch wieder das Nächste. Und dann bin ich da reingegangen und hatte dann tatsächlich aber auch sehr viel Lust, wirklich für das Haus ein Konzept zu entwickeln und habe das gemacht und ich glaube, das hat dann anscheinend so gut gepasst, es hat mich aber wirklich sehr, sehr überrascht. Weil es ja natürlich so ein Haus ist, wo ich auch weiß, dass da viele namhafte Menschen sich auch drum bewerben.
Ja, das ist ja nicht schlecht, wenn man gewinnt. eine Graz-Frage habe ich noch, dann kommen wir eher zum Theater. Aber die Graz-Frage wäre, was hat Sie hier denn überrascht in der Stadt? Jetzt vielleicht weniger im Theater, aber im Rest der Stadt. Außer, dass die Kommunisten irgendwann die Bürgermeisterin stellen. Das
wusste ich schon tatsächlich, glaube ich. In der Stadt selber, das weiß ich gar nicht, ob ich da so einen Überraschungseffekt hatte. Vielleicht, ja, am ehesten vielleicht noch, dass ich die Stadt gleich sehr mochte und dann aber vielleicht doch überraschend war, wie sehr das so eine Wahlheimat dann geworden ist, wie schnell das dann ging.
Ich meine, dass das Ding ziemlich divers ist und auch relativ stark wächst, ist Ihnen sicher aufgefallen, ne?
Ja, aber das habe ich wahrscheinlich nicht. Also es gibt sicherlich ganz viele Dinge, die ich dann immer noch neu lerne und ja, also die ich noch nicht kenne oder wo ich noch Entdeckungen mache. Insgesamt ist es natürlich so, dass ich viel zu viel Zeit im Theater verbringe und deshalb oft nicht genug Zeit für die Stadt habe. Mir das auch oft abgeht, dass dann auch gerne mehr die anderen Kulturinstitutionen besuchen möchte, auch mal in der Stadt unterwegs sein möchte, das kommt wirklich zu kurz. Deshalb vielleicht kommt es auch daher, dass ich jetzt noch nicht genug Überraschungen erlebt habe.
Aber ja, sowas wie SteuerzahlerInnen begrüßen das total, wenn sie ihre Zeit hauptsächlich im Theater verbringen.
Ja, wenn das so ist, dann ist ja alles gut. Ich weiß, dass ich, als ich mal im Dom im Berg eine Führung bekommen habe, sowas ist dann schon so, dass man sich denkt, oh, was für ein verrückter Ort. Sowas gibt es natürlich. Aber natürlich habe ich mich ja auch ein bisschen in der Vorbereitung mit der Stadt beschäftigt und insofern gab es jetzt nicht so Dinge, von denen ich dann gar nicht wusste, wahrscheinlich, dass sie.
Dass da dieser komische Berg ist direkt neben ihrem Schauspielhaus, der recht unpraktisch ist eigentlich.
Ja, ich finde den super.
Ja, eh, aber als Radfahrer ist es ein bisschen unpraktisch.
Ja, man das stimmt, man muss immer drumrum. Ja. Aber ich finde, ich persönlich mag zum Beispiel Städte, in denen Wasser ist und die ein bisschen, die nicht nur flach sind, das finde ich immer schon total großartig.
Ja, das mit dem Wasser ist ja ausbaufähig, muss man sagen. Da ist Ljubljana zum Beispiel, glaube ich, ein bisschen.
Ja, da bin ich neulich das erste Mal gewesen und war wirklich völlig beeindruckt und war dann leider nur ein paar Stunden abends, wie das immer so ist, dass man dann einfach nur einen Termin hat oder einen Theaterbesuch. Aber da habe ich mir auch vorgenommen, wieder hinzureisen.
Ja, das ist wahnsinnig schön, vor allem im Frühling. So, jetzt kommen wir aber zum Theater. Vor Ihrem Amtsantritt hieß es, Sie wollten den Dramenkanon erweitern. Ich hoffe, die jungen Hörer und Hörerinnen wissen überhaupt, was das ist, sonst googeln bitte. Die Frage ist, ist das schon gelungen und wie reagiert das Publikum drauf?
Ja, also ich bin ganz glücklich, dass ich wirklich sagen kann, dass das gelingt sehr gut, weil das ja schon ein Experiment ist. Das ist, glaube ich, wirklich was Neues gewesen, was ich für Graz mitgebracht habe, weil die Beschäftigung, also der Kanon, ich kann das doch nochmal ganz kurz sagen, bitte, was es ist. Genau, weil man sonst vielleicht nur das Lied gut dazu im Kopf hat. Das ist im Endeffekt einfach das, worauf wir uns geeinigt haben in der Literatur, was sozusagen, es wird auch oft die Klassiker genannt, das heißt dann gar nicht die klassische Epoche, die es ja auch gibt, sondern eben das, was immer wieder gespielt wird. Also das, was wir als unser gemeinsames Bildungsgut verstehen und von dem wir denken, dass es über die Jahrhunderte hinweg sich so angesammelt hat als das, worauf wir uns beziehen und was auch immer wieder auf den Spielplänen steht. Und das ist in der Theorie oder in der Auseinandersetzung der Dramaturgien vor allen Dingen in den Theatern, ist das im letzten Jahrzehnt, würde ich sagen, sehr in die Diskussion geraten im Zuge der zeitgenössischen Debatten darüber, wie wird selektiert, wie ist der eurozentristische Blick. Es sind immer nur die alten weißen Männer, die schreiben. Also diese ganzen Stichworte, die manchmal ja auch nur Schlagworte sind, aber natürlich auch zum Teil richtige Fragen stellen. Und daraus hat sich ergeben, und das, wie gesagt, das sind immer dann so zwei Ebenen. Das eine ist, wie wird darüber diskutiert, wie wird medial auch darüber berichtet, oder in den Feuilletons diese Debatten aufgenommen. Und da gibt es einen sehr kritischen Blick. In vielen Dramaturgien in Deutschland zum Beispiel gibt es gerade in der jüngeren Generation dann die Ansicht, wir machen das nicht mehr. Also Kleist, Goethe, Lessing, das ist jetzt einfach nicht mehr zeitgemäß, brauchen wir nicht mehr. Und das wird dann so ein bisschen also gecancelt ist zu viel gesagt, würde ich sagen, weil es wird einfach liegen gelassen. Jetzt bin ich ja Literaturwissenschaftlerin, habe mich auch mit diesen Texten, gerade Kleist, zum Beispiel Büchner, das sind für mich ganz, ganz wichtige Autoren, mit denen ich mich beschäftigt habe und die nach wie vor für mich einen ganz großen Wert haben. Und es hat auch für mich einen ganz großen Wert, dass wir uns weiterhin damit auf dem Theater auch befassen. Und gleichzeitig sehe ich das aber eben auch so, dass das nicht gut ist, dass so viel durchs Raster gefallen ist. Man sieht es ja, es sind wirklich nur Männer über Epochen hinweg. Natürlich auch, weil zum Teil Frauen es viel schwerer hatten zu schreiben. Also es gibt dann auch wirklich weniger, aber es gibt eben auch, es gibt Texte, die dann einfach die Zeit nicht überdauert haben oder nicht veröffentlicht wurden oder wie auch immer. Oder eben auch, Frauen betrifft es sehr, aber es geht natürlich auch um diese Frage, was nehmen wir sonst noch an anderen Perspektiven in den Blick? Und was mich jetzt interessiert hat, gerade weil ich ja zuvor mehrere Jahre in der Lehre war, war tatsächlich das Wagnis, nenne ich es jetzt mal, nicht nur in der Theorie diese Diskussion zu führen, sondern wirklich auf dem Theater, in der Praxis zu sagen, was ist, es gibt diese Stücke, was passiert, wenn wir die prüfen für den Spielplan und auf die Bühne bringen. Und das haben wir, damit habe ich dann auch die Eröffnung gleich gemacht, um das programmatisch zu machen. Gleich, es war mir wichtig, gleich am Anfang zu zeigen fürs Publikum, dafür stehe ich. Das ist auch mein Theater, auch in der Ästhetik und in der Erzählweise. Deshalb habe ich eine Regisseurin, mit der ich schon gearbeitet hatte, Anne Lenk, das Stück von Christiane Caroline Schlegel von einem Frauenzimmer angetragen, das eben vor 250 Jahren entstanden ist und nie aufgeführt worden war. Das war so der Anfang sozusagen dieser Kanonerweiterung, wie ich sie dann genannt habe. Und das ist schon eigentlich sehr, sehr gut angenommen worden vom Publikum. Und dafür bin ich auch wirklich immer noch total dankbar für diese Offenheit und diese Neugier vom Start an, weil das ist tatsächlich, das ist was ganz Wertvolles und das macht dann einen ganz anderen Weg, als wenn man sich sozusagen so reinschleichen muss und sagt so, ich fange jetzt erstmal an, so ganz vorsichtig und dann schummel ich das so rein und dann gewöhnen sich die Leute vielleicht langsam dran. Das war eben nicht so mein Ansatz, sondern ich wollte das tatsächlich auch, habe versucht, das gleich zu kommunizieren. Vielleicht denken sie jetzt wieder, ah, es hat jetzt etwas mit dem Publizistikstudium zu tun. Und es gab da tatsächlich sofort eine große, ja, erstmal Neugier darauf, sich das anzugucken und dann auch eine sehr positive Resonanz. Und wir haben das dann weitergeführt mit Maria Lazar. Jetzt haben wir gerade aktuell ein Stück von Gisa Sowerby, einer britischen Autorin, einer Engländerin aus dem 20. Jahrhundert.
Das der Haubendorfer rezensiert hat.
Genau. Und das, da ist es jetzt auch wieder wirklich so, dass es natürlich auch, weil es eine wirklich sehr, sehr schöne Aufführung ist von Jakab Tanoshi, einem jungen ungarischen Regisseur, dass das absolut aufgeht. Also es ist
Ich bin übrigens der Einzige, glaube ich, der kapiert hat, dass diese Ästhetik eigentlich an Edward Hopper erinnert.
Ja, das ist tatsächlich so.
Ich bin der Einzige.
Ist doch schön. Ja, da freut man sich auch tatsächlich immer sehr drüber, wenn sowas gesehen wird. Das kann ich tatsächlich bestätigen.
So, kommen wir noch zu den Ankündigungen zum Amtsantritt. Das zweite war außereuropäische Perspektiven. Wie weit sind wir da?
Das hätte ich jetzt gar nicht als zweites Stichwort genannt, weil ich tatsächlich in meinem Empfinden ist eigentlich die österreichische Programmlinie eigentlich das, was
ich habe da eher so die Pressemeldungen zu ihrem Amtsantritt mir angeschaut und weniger ihren Kodex, den sie vielleicht mitgehabt haben, weil den kannte ich nicht. Und da waren so diese zwei Punkte, die mir aufgefallen sind. Ich meine, heute am Abend, ich habe jetzt gar nicht genau geschaut, aber es ist Premiere. Ist das jetzt eine außereuropäische Perspektive oder wo kommt denn die nächste außereuropäische Perspektive, die Sie uns schon versprechen können?
Also ich glaube, die kommen natürlich schon auch rein, zum Teil über die KünstlerInnen, die wir einladen. Ich habe ja gerade gesagt, Jakab Tanoshi kommt aus Ungarn. Wir hatten die Evelina Maciniak letzte Spielzeit da. Wir haben auch im Ensemble, das ist recht international, eben nicht nur, es gibt auch Deutsche, aber ich muss sagen, ich habe da tatsächlich drauf geachtet, dass ich nicht, oder das hätte ich unangenehm gefunden, jetzt mit so einer deutschen Kohorte, nenne ich das immer, dann einzufallen. Und das finde ich irgendwie ganz wichtig, dass man ankommt in der Stadt, sich auch verbindet mit Menschen, die auch aus Österreich sind, dass man das auf der Bühne auch hört, dass man auch den Sprachklang hört, den ich halt auch total gern mag, aber das finde ich, muss ich irgendwie mischen. Also da kommen verschiedene Perspektiven zusammen an Menschen und auch an Mitarbeitenden sonst im Haus. Das ist auch, wird immer internationaler. Was die Programmlinie angeht, würde ich schon sagen, dass auch da Österreich für mich einen starken Schwerpunkt hat. Aber dass ich jetzt, das kann ich jetzt noch nicht verraten, weil ich auch noch nicht 100% sicher weiß, dass es klappt und wir die Rechte bekommen, jetzt die in der nächsten Spielzeit wir planen, dass die Kanonerweiterung, das ist, meinten Sie vielleicht, das habe ich erwähnt, dass es eben nicht nur diesen eurozentristischen Blick gibt, sondern dass das dann auch eine internationale Position sein wird. Wenn es klappt, hoffentlich drücken Sie bitte mit die Daumen.
Ja, passt. Ohne zu wissen, wofür wir da jetzt genau die Daumen drücken. Jetzt kommt ein bisschen eine freche Frage vielleicht. Ihre Vorgängerin Iris Laufenberg ist nun Intendantin des Deutschen Theaters in Berlin. Deren Vorgängerin wiederum, Anna Badora, ging nach ihrer Grazer Zeit ans Wiener Volkstheater. Jetzt ganz ehrlich, Graz ist eine ganz gute Zwischenstation, mehr dann aber auch nicht, wenn man im deutschsprachigen Raum Theaterkarriere machen will, oder?
Ja, ich werde das immer wieder gefragt, deshalb tue mich da auch immer schwer mit, muss ich sagen, weil alle immer sagen, ja, Graz ist doch das Sprungbrett und ich dann immer sage, ich will gar nicht springen. Ich finde es wirklich, ich bin wirklich nicht hier, um dann woanders hinzugehen. Ich sage das mittlerweile deshalb gar nicht mehr so gerne, weil ich nicht möchte, dass der Eindruck entsteht, dass ich keinen Ehrgeiz habe. Der ist nämlich sehr groß, aber der gilt tatsächlich hier der Stadt und dem Theater hier Ja, so ist es. Das hat sicher aber auch mit meinem Alter zu tun. Ich will mich jetzt gar nicht hier zur Ruhe setzen. Ich fühle mich tatsächlich noch sehr aktiv als Theaterschaffende. Ja, ich kann es nur so sagen. Ich habe da jetzt nicht irgendwas anderes im Auge. Und das ist sicher ein Grund, den ich gerade genannt habe. Es hat vielleicht aber auch mit meiner Persönlichkeit zu tun, dass ich sehr dazu neige, an dem Ort, an dem ich bin, da muss ich sogar manchmal ein bisschen drauf achten, dass ich dann nicht so immer nur nicht über den Tellerrand gucke, sondern immer nur dann an dem Ort bin und alles dann da stattfindet. Das habe ich jetzt gerade für Graz und für mein Amt hier mir so richtig auf den Zettel geschrieben, dass ich immer noch reise, woanders Sachen angucke, weil das von meiner Persönlichkeit her tatsächlich gar nicht so, bin ich da gar nicht so umtriebig, sondern dann wirklich sehr an dem Ort, an dem ich bin.
Heute Abend ist Premiere von Rabatt. Wie sieht der Tag der Intendantin da so aus? An einem Tag wie diesem noch wirken Sie recht entspannt.
Ja, heute ist auch ein ungewöhnlich entspannter Tag eigentlich, weil es kein Sitzungstag ist. Das heißt, ich habe jetzt Zeit für Lektüre. Ich muss noch ein paar Sachen lesen und ein paar Telefonate machen und dann in die Premiere gehen. Das ist für mich eigentlich ein entspannter Tag, ja.
Und Sie schauen sich das dann so ganz entspannt an und denken sich, nicht mein Problem, falls irgendwas nicht funktioniert.
Doch, das wäre sehr mein Problem, okay. Aber ich habe es natürlich jetzt auch schon mehrmals gesehen, okay, auf den Hauptproben. Also das ist jetzt keine Überraschung, was heute Abend passiert.
Von wegen Lektüre, Sie waren Lektorin bei Rowohlt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich nehme an, dass die Liebe zur Literatur geblieben ist. Was lesen Sie denn im Moment und wie viel lesen Sie generell?
Die Liebe ist absolut geblieben. Lektorin bei Rowohlt, ich möchte da nicht hochstapeln. Ich war da freie Lektorin. Ich hatte ein Verlagspraktikum gemacht als ganz junge Studentin und habe mich da so wohlgefühlt, fand das so einen tollen Verlag. Auch damals noch mit der Verlagsleiterin Corinna Brocher. Ganz tolle Persönlichkeit, auch Theaterpersönlichkeit. Und dann ist es daraus entstanden, dass ich dann Texte lektoriert habe, noch in den folgenden Jahren. Und die Liebe zur Literatur ist auch nach wie vor ein Zentrum auch meiner Arbeit, weil es natürlich auch immer wieder darum geht, mit welchen Texten befassen wir uns. Deshalb ist es tatsächlich so, dass es das, was ich lese, sehr, sehr viel fürs Theater und dann mich auch sehr freue, wenn Bücher dazukommen, die dann sozusagen keine Pflichtlektüre sind. Das ist aber dann tatsächlich im Moment so, dass ich mir die öfter mal für die Sommerferien aufsparen muss.
Ja, und dann passiert Folgendes, Sie lesen einen Roman wie von Antonia Schachinger und dann machen Sie plötzlich ein Theaterstück quasi draus oder lassen eins draus machen, wie auch immer.
Das war tatsächlich so ein Fall. Das war so halb, das sage ich auch immer dazu, Halbpflichtlektüre wegen Deutscher Buchpreis. Wäre ich vielleicht sonst nicht unbedingt drauf gekommen, weil es ja eben dieses Coming-of-Age-Genre, Schule, das wäre jetzt nicht mein erster Griff. Es gibt ja so viele Neuerscheinungen. Dann habe ich es gelesen und dann war es tatsächlich so, dass ich dann die Finger nicht so davon lassen konnte und das Gefühl hatte, dieser Stoff, es hat mich dann so interessiert, weil es so toll geschrieben war, wie er es geschafft hat, aus diesem Schulroman wirklich einen Gesellschaftsroman zu machen und dann eben dieses große Thema oder diese These, Computerspiele sind auch Kunst. Da habe ich total darauf reagiert, so mich dem zu stellen, sozusagen dieser Behauptung, der ich nicht sofort folgen konnte tatsächlich und die ich aber so überzeugend wirklich bearbeitet fand dann in diesem Roman, dass ich fand, wir sollten uns damit auf dem Theater befassen. Ich habe gerade gestern die Vorstellung wieder gesehen, die sehr gut besucht war und ich kann mich da gerade wirklich sehr drüber freuen, wie gut das funktioniert, dass dieser Stoff, und es ist nicht so einfach gewesen, ihn auf die Bühne zu bringen. Ich habe auch selber dran mitgearbeitet als Produktionsdramaturgin, dass diese Erzählung, die wir da machen wollen, wirklich verstanden wird vom Publikum. Auch der Humor, der da drin liegt, der hat ja einen ganz tollen Humor.
Man muss sagen, die regionale Presse hat das jetzt nicht ganz so euphorisch beurteilt, im Gegensatz zu mir. Und ich muss auch sagen, ich kriege ab und zu durchaus nach wie vor Meldungen auf die Rezension. Ja, genau, das war super. Aber da muss man halt dann durch, wenn das nicht alle mittragen.
Ja, das ist unterschiedlich. Ich weiß ja dann auch selber, gerade in dem Fall, wenn ich mitgearbeitet habe, wo die wie soll ich sagen, wo auch die Schwierigkeiten liegen. Also das ist zum Beispiel bei dem Stoff so, dass wir nicht in so eine ganz flüssige Erzählung da kommen können. Es sind dann, zum Teil gibt es dann Brüche zwischen den Szenen und die kann man natürlich auch als Mangel beschreiben und man kann natürlich die Frage stellen, warum einen Roman auf die Bühne bringen, der dann nicht diese dramatische Struktur hat. Und auch das ist zum Beispiel auch für die SpielerInnen natürlich eine wahnsinnige Herausforderung, dass es irgendwie nicht sofort Situationen gibt, eben diese Dialoge ja nicht so sind, wie wenn da jemand ein Drama geschrieben hat. Das kann ich auch so annehmen, diese Kritik. Ich finde in dem Fall, dass die Qualitäten, die der Text hat und das, was das Thema uns dann erzählen kann, es trotzdem aufwiegt. Und zum Glück ist es ja auch so, dass ich finde das natürlich total wertvoll, weil es auch nochmal für uns, die wir die Arbeit gemacht haben, natürlich auch ein Feedback gibt und eine professionelle Beschreibung davon, was wir gemacht haben. Und dann ist aber natürlich das ZuschauerInnenverhalten hat nochmal eine eigene Dynamik. Und wenn sich was rumspricht, dann
Ja, und man muss ja ehrlich sagen, ich habe zumindest zwei Halbsätze mit dem Herrn Schachinger danach gewechselt und der war happy. Und das ist ja nicht absolut selbstverständlich. Manche Autoren und Autorinnen leiden dann ja doch ziemlich, wenn sie ihren Text plötzlich auf der Bühne sehen. Ich weiß auch noch, dass Clemens Setz mir mal gesagt hat, schön langsam ist er manchmal der Meinung, man sollte da nicht Clemens Setz so prominent draufschreiben, sondern vielleicht irgendwo nach Clemens Setz oder sonst was, weil das halt schon sehr wilde Bearbeitungen teilweise sind.
Ja, das machen wir dann auch, wenn es zu weit weggeht. Ja, in dem Fall ist es wirklich ja nur der Originaltext. Es ist aber trotzdem, das muss ich sagen, genau deswegen, weil ich wusste, dass er kommt und weil ich mich da in einer großen Verantwortung gefühlt habe dem Autor gegenüber, war ich deswegen sehr, sehr nervös vor der Premiere und es hat mich wahnsinnig glücklich gemacht, dass er, weil ich vorher noch zu ihm gesagt habe, oh mein Gott, hoffentlich gefällt dir das jetzt oder kannst du irgendwas damit anfangen und das war sehr schön.
Sie haben schon vorher kurz einen Blick in die Zukunft geworfen, was die nächste Spielzeit dann angeht. Wie ist denn generell die Planung? Also wissen Sie jetzt schon sehr genau, was uns dann in der nächsten Spielzeit erwartet? Wie lang plant man am Theater wie an Ihrem Haus vor? Weil ich kenne Festivals, die wissen schon, was in 3 Jahren passiert. Ganz so wird es bei Ihnen nicht sein, aber wie passiert dieser Planungsprozess?
Das ist eigentlich immer ungefähr ein gutes Jahr vorher fangen wir an. Wir nehmen uns immer recht viel Zeit, also wenn man ganz streng wäre, es gibt so ein bisschen ja immer so eine innere Uhr, ein innerer Zeitplan, wie der läuft und da ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man zum Jahresende dann weiß, wie die nächste Saison aussieht. Jetzt sind wir immer noch gerade so ein bisschen am Tüfteln und wie gesagt, in einem Fall warten wir jetzt noch auf die Rechte, da sind wir jetzt aber eigentlich nicht schuld, dass die noch nicht da sind. Das ist eigentlich so der Zeitraum, in dem wir in der Dramaturgie diskutieren, Stücke lesen, prüfen, auch Aufführungen angucken, ja auch nochmal schauen, welche neuen Menschen kommen vielleicht dazu. Es hat ja ganz viel damit zu tun, wo man auch glaubt, dass was fruchtbar wird, also dass eine Regiehandschrift oder ein künstlerisches Team mit einem bestimmten Stoff zu einem Ergebnis kommen. Also es ist ja nicht nur, also zum Beispiel Tonio Schachinger, das kann ich schon so sagen, es hätte für mich keinen Sinn gemacht zu sagen, so wir machen jetzt den Roman, irgendjemand versucht jetzt das zu inszenieren, sondern es hat für mich vor allen Dingen in der Konstellation mit unseren F. Wiesel, also unseren Artists in Residence, die in der Konsole arbeiten an digitalen Theaterformen, das war für mich eigentlich der Schlüssel zu sagen, wir bringen eben auch diese Ebene des Computerspiels wirklich auf die Bühne. Und so denken wir dann auch über die Stoffe nach, versuchen zu gucken, wie wir die Programmlinien fortsetzen und wo wir die Bindung zum Publikum herstellen können.
Zu F. Wiesel kommen wir dann eh noch und auch durchaus ein bisschen damit zusammenhängend, wenn ich mir die Ära-Filter bisher so vor Augen Resümee ziehen lasse, dann fällt auf, dass die Kostüme und die Bühne eigentlich immer sensationell sind für mich. Also war schon bei den Vorgängern nicht schlecht, aber das ist wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Und da macht sich der Steuerzahler in mir dann bemerkbar und sagt, hui, das muss ja ein unglaubliches Geld kosten. Können Sie mir ein bisschen beruhigen oder ist meine Sorge, das schaut oft so wahnsinnig aufwendig aus und denkt man, puh, wie lang spielen die das Stück wirklich und wie viel Aufbau und Abbau? Und selbst wenn es reduziert ist, so wie beim Stück der englischen Autorin, ist es trotzdem irgendwie sehr aufwendig. Ich bin Laie, ja, das gebe ich schon zu, aber.
Ja, ich kann Sie insofern beruhigen, dass wir in demselben Etat arbeiten wie immer. Da hat sich nichts dran getan. Wir müssen das mit dem Geld hinkriegen, das da ist. Dann kann ich ja nur sagen, das ist ja toll, wenn wir damit so tolle Sachen hinkriegen, dass das so aussieht. Sicher ist es so, ich habe ja meine Zeit an der Uni in Berlin, ich habe im Fachgebiet Bühnen- und Kostümbild unterrichtet und war da auf der Professur für Dramaturgie und Regie. Und ich glaube, das hat tatsächlich auch was gemacht so in meinem Schaffen, dass was Bühne und Kostüm konzeptionell mit einbringen in eine Aufführung, dass für mich das stärker nochmal in den Fokus der Auseinandersetzung gerückt ist. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt immer sage, es muss jetzt immer alles super aufwendig sein. Im Gegenteil, ich habe ja im Schauraum, bin ich ja mit dem Konzept angetreten, dass der Raum eben nicht wie im großen Haus in so einer Bespielung ist, dass da mit aufwendigen Bühnenbildern gearbeitet wird, sondern im Gegenteil, dass da sehr…
Ja, das mit dem Kafka und den Sesseln.
Das war eine große Ausnahme. Das war ja eine Arbeit, die ich vor 10 Jahren schon mal an einem anderen Theater gemacht hatte mit dem Regisseur Jan-Philipp Gloger zusammen. Und da hatten wir immer gesagt, das war für uns beide so eine Herzensangelegenheit. Das wollen wir eigentlich irgendwo nochmal wieder ins Leben bringen, und jetzt hat sich das Kafka ja natürlich dafür angeboten, und ich fand es jetzt auch schön, nachdem wir eine ganze Spielzeit sehr, sehr puristisch mit dem Raum umgegangen sind, das einmal opulent zu machen, aber das ist ja dann auch stehen geblieben, das musste nicht abgebaut werden, das haben wir dann en suite gespielt, und jetzt ist es auch gerade sehr schön, und das habe ich mir auch so vorgestellt, dass wenn man dann 3 Monate ja in diese verwunschene Welt kommt, das dann auch toll findet, so wie man so Hausputz macht oder entrümpelt, dass dann alles wieder weg ist und der Raum wieder offen ist. Und es war auch lustig, weil sich dann auch die Kolleginnen da oben, die das da technisch leiten, die haben dann auch gesagt, ach, das ist jetzt schön, jetzt ist wieder aufgeräumt, und genau, hat sich auch ins Haus so vermittelt.
Das mit der Uni ist eher ein gutes Stichwort. Da wollte ich noch fragen, wie darf man sich denn Lehrveranstaltungen bei Andrea Filter vorstellen? Haben Sie da vorgetragen, haben Sie da vorgelesen, haben Sie da vorgespielt, oder waren Sie mit dem Overhead-Projekt unterwegs? Wie funktioniert sowas?
Das sind ziemlich unterschiedliche Formate. Also ich hatte, das ist an der Kunsthochschule Weißensee so aufgestellt, dass das Bühnen- und Kostümbild nicht bei den performativen Künsten ist. Das ist aus der DDR-Tradition heraus bei den bildenden Künsten. Und da gibt es eben 2 Professuren für Bühnen- und Kostümbild, also wirklich für Entwurf, und eine Theorieprofessur für eben Theorie, also Regie, Dramaturgie. Und das bedeutet sowohl die ganzen theoretischen Grundlagen, Theatergeschichte, Theatertheorie, aber eben auch Konzeption. Und das sind eigentlich die beiden Bereiche. Das heißt, im einen Fall habe ich tatsächlich Vorlesungen gemacht und Seminare, dann war das einfach Unterricht. Und ein Teil ist aber auch Arbeiten an Modellen, am Text, wie würde man jetzt in Zugriff auf das Stück nehmen. Und weil es eben Bühnen- und Kostümbildnerinnen waren, die wir ausgebildet haben, ging es dann darum, sozusagen zu simulieren, was ist jetzt eigentlich das Team, das ist ja normalerweise ein Regie-Team. Und dann ist man entweder selber sozusagen in dieser Position zu sagen, ja, aber jetzt würde ich als Regisseurin oder Dramaturgin, hätte ich jetzt das und das Problem, wenn ich, weiß ich nicht, keine Auftritte habe, oder irgendwie, mir ist das auch nicht schlüssig, warum jetzt das Ganze in einem Vogelkäfig spielt oder was auch immer. Oder, was ich auch gemacht habe, über Kooperationen mit anderen Hochschulen dann Regie-Teams zusammenzubringen. Das ist eigentlich auch, das fand ich sehr schön, weil sich dann in der Generation Studierende treffen und zum Beispiel von der Hochschule Ernst Busch dann junge Regiestudierende sich mit meinen Studierenden zusammengetan haben und an einem Thema gearbeitet haben.
Jetzt verstehe ich das besser mit dem Schachinger, weil man muss sich allein schon wegen dem Modellbaukünsten eigentlich das Stück anschauen.
Ja, das ist, ich finde das wirklich ganz toll. Genau diese 2 Pole, das ist auch das, was mich an der Arbeit der beiden interessiert hat, warum ich finde, dass die so gut zu uns passen, weil es dieses Analoge gibt, dieses wirklich ganz Handwerkliche und Poetische, dieses Puppenspiels, und dann aber eben auch die Expertise in diesen ganzen Technischen, das, was sie dann immer das Kabelgewirr nennen, wo ich mich weniger zu Hause fühle, aber tatsächlich auch über das Festival, das die beiden ja letztes Jahr ganz toll aufgesetzt haben, wirklich merke, dass ich dann selber Feuer fange und mich dann reinsetze und da Sachen erlebe, mit denen ich mich vorher nie beschäftigt habe, die wirklich total spannend sind.
Sie scheinen ja den Kontakt zum Publikum zu mögen. Bei den Einführungen, auch bei dem Fotowettbewerb, wo ich dabei sein durfte, auch bei anderen Gelegenheiten, sind die Grazerinnen und Grazer denn dann wirklich immer so gut zu Ihnen oder wurden Sie auch schon auf der Straße beschimpft, weil Sie einen Klassiker zu zeitgenössisch inszeniert haben?
Nein, also auf der Straße beschimpft wurde ich noch nie. Ich glaube, dafür sind die Umgangsformen hier zu gut, oder? Kritik gibt es natürlich schon auch. Also, wobei, ja, also wir haben ja so ein Feedback-Tool. Da werden alle ZuschauerInnen, die die Aufführung gesehen haben, angeschrieben und können ihre Meinung sagen. Das fand ich ehrlich gesagt am Anfang so ein bisschen befremdlich, weil es mir so vorkam wie so eine Bewertungsplattform, wenn man irgendwie Online-Shopping macht. Und das schien mir irgendwie gar nicht so dazu zu passen, dass wir Kunst machen. Und inzwischen weiß ich das wirklich total zu schätzen, weil es darüber wirklich so ein Feedback gibt. Und wir lesen das. Es kommt jede Woche, wird es rumgeschickt von den laufenden Premieren und auch von den laufenden Vorstellungen. Und wir haben auch schon mal bei einer Vorstellung, die sehr viel negative Resonanz hatte, habe ich dann auch alle angeschrieben und zum Gespräch gebeten. Aber auch da, wo man das dann nicht so konkret macht, ist allein darüber, dass man das liest, ist man so natürlich nochmal anders darüber informiert, was sind die Gedanken des Publikums dazu, was wird verstanden, was wird nicht verstanden, wo sitzt die Kritik genau. Und da gibt es wahnsinnig gute Beschreibungen, wir sind immer sehr beeindruckt davon, wie kenntnisreich da geschrieben wird. Und insofern kann ich nur sagen, also ich finde ja Kritik auch, ist ja ein guter, richtiger Teil auch von Feedback.
Aber so von den Hochschulen, und ich bin ja selber an einer tätig, merkt man schon und weiß man eigentlich auch, dass schon eher die Unzufriedenen feedbacken und nicht unbedingt die Zufriedenen. Am Theater ist das gemischt?
Ja, das ist schon eine sehr richtige Beobachtung. Grundsätzlich, also kriege ich in einigen Bereichen mit, dass das so ist, so wenn es alles passt, dann muss man sich nicht melden. Aber eben genau, ich glaube, deshalb ist das mit diesem Feedback-Tool so interessant, weil ich glaube, wenn, das ist ja das, was Sie meinen, ist ja das bekannte Format Leserbrief war das früher, da meldet man sich eigentlich auch in der Regel, wenn einen was wahnsinnig geärgert hat, aber dadurch, dass sozusagen so routinemäßig abgefragt wird, kommen eben auch die positiven Stimmen, also ich kann es nur so sagen, es kommt halt wirklich auch extrem viel positive Resonanz, also wird das eben auch so von den ZuschauerInnen verstanden. Und das ist natürlich total wertvoll, dass es eben nicht nur die Meckerecke ist, sondern wirklich eine Einladung dazu, Eindrücke, Beobachtungen, Seherfahrungen mitzuteilen.
Jede neue Intendanz an diesem Haus benennt die einzelnen Teile des Hauses um. Ja, gerade haben wir uns noch an Haus 3 gewöhnt, schon heißt es wieder anders. Verstehen Sie, dass das ein bisschen nervt?
Ja, total. Wir haben uns da auch wirklich ganz viel Gedanken zugemacht, ob das sinnvoll ist. Ja, und haben uns dann trotzdem entschieden, das zu machen. Wir haben das auch ein bisschen evaluiert. Dann hieß es so, ja, so sehr hat sich das jetzt eh auch noch nicht durchgesetzt. Viele sagen immer noch Probebühne zu dem Raum oben. Also es gab schon eben auch so die Stimmung, das muss jetzt nicht unbedingt so bleiben. Und für mich war es, also ich fand es für das Konzept von Iris Laufenberg total schlüssig. So in der Art, wie sie die Räume bespielt hat, hat es total Sinn gemacht. Und auch mit dem Logo, das war ja dann daraus abgeleitet. Für uns wäre es einfach wirklich so nicht passend gewesen, weil wir jetzt ja wirklich versucht haben, so Namen zu finden, die dann gerade auch mit diesem digitalen Schwerpunkt in der Konsole, wo das schöner ist, dass man gleich weiß, über was man redet und nicht dann irgendwie so denkt, Haus 1, Haus 2, ich verwechsel's jetzt immer. Also genau, wo die Räume dann Namen haben, die auch erzählen, was da drin stattfindet ein bisschen.
So, wir haben schon kurz F. Wiesel erwähnt. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit? Habt ihr euch eh schon ewig gekannt? Oder?
Nein, gar nicht. Okay. Wir haben uns da gefunden. Das kam, tatsächlich gab es erstmal nur die Idee. Also die war in meinem Konzept im Hearing, wusste ich, dass ich irgendwie versuchen wollte, eine Art Labor einzurichten für das Erforschen von digitalen Theaterformen. Das hatte ich so ein bisschen aus der Uni mitgebracht, weil es ja, wie gesagt, jetzt intrinsisch gar nicht so bei mir liegt. Ich möchte digitale Theaterformen selber machen, sondern ich immer wieder mit Studierenden zu tun hatte, die sich dafür interessiert haben und Konzepte entwickelt haben und ich immer wieder auch gesehen habe, wie interessant das sein kann, auf was die kommen. Da waren ganz tolle Sachen dabei und ganz tolle junge Menschen, die in diese Richtung gearbeitet haben. Und ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, dass das Theater diese zeitgenössischen Entwicklungen nicht ausgrenzt, sondern mit reinnimmt. Also so wie wir irgendwann angefangen haben, mit Video zu arbeiten, ist das, glaube ich, gehört das einfach mit dazu in unserer digitalen Welt, dass wir das auch in der Kunst mit in den Blick nehmen. Und für mich war es aber der richtige Weg, nicht einfach zu sagen, wir haben jetzt eine digitale Sparte und da findet jetzt irgendwas statt, auch weil ich selber mich da gar nicht ausreichend in der Kompetenz fühle, sondern mich hat mehr interessiert, dieses eben auch forschen, auch Sachen zeigen, sich da reingucken lassen sozusagen in die Arbeit. Und was ich tatsächlich auch von Anfang an wollte, war, dass wir ein kleines Festival schaffen als Schauspielhaus Graz. Und er hatte den Raum schon konzipiert, weil ich das spannend fand, dass es wirklich einen Ort dafür gibt, dass Menschen da sein können und da arbeiten können in einer Spielstätte. Und es ist natürlich ganz toll da oben in dem kleinen Raum. So, das gab es als Idee. Und dann haben wir angefangen, das habe ich mit meiner Chefdramaturgin Anna-Sophia Güter zusammen gemacht, zu gucken, welche Menschen interessiert das, mit wem finden wir da gut in den Dialog. Und dann haben wir einfach rumgefragt, uns Empfehlungen geben lassen und Gespräche geführt und haben dann im Zuge dessen eigentlich erst rausgefunden, dass es interessant sein würde, dieses Artists in Residence Konzept, also wo einfach KünstlerInnen dann bei uns am Haus sind, Zeit haben, einen Raum haben, mit dem Haus interagieren können. Genau, und da sind wir eben den beiden begegnet und haben dann eben, ich habe dann Arbeiten gesehen und das habe ich ja gerade schon beschrieben, eben genau dieses nebeneinander von, ich habe eine kleine Puppenstube, in der kleine Figürchen unterwegs sind und dann gibt es aber irgendwie auch noch irgendwelche Monitore, auf denen irgendwelche KI-generierten Dinge laufen. Das fand ich ganz toll und auch die Art, wie das an die beiden angebunden ist, also dass es sehr persönlich immer ist und auch sehr klug gedacht, also sehr dramaturgisch dann eben auch gedacht, da konnte ich dann überall sehr gut anknüpfen.
Die Minna ist unter die 10 Gewinner des Nachtkritik-Theatertreffens 2025 gekommen. Gratulation. Die Frage ist, was bringt so eine Auszeichnung mehr lokales Publikum ja wohl nicht? Ist es dann mehr Renommee oder tut man sich dann bei den nächsten Budgetverhandlungen leichter oder ist es nur was für die Website oder wie?
Ja, wir freuen uns wahrscheinlich jetzt schon in erster Linie drüber, weil es zeigt, wo das Haus steht. Also ich glaube, sowas ist es. Mhm. Das ist, glaube ich, auch für die Stadt und fürs Publikum natürlich so Hinweise sind, dass wir, auf welchem Niveau das Theater hier stattfindet. Und das gibt natürlich schon auch was fürs Selbstbewusstsein, glaube ich, für uns, für die Theaterschaffenden dann auch ins Haus rein, hoffe ich dann für die Kolleginnen, die ja gerade bei der Minna ist es so, dass die technischen Mannschaften da irgendwie wahre Wunder vollbringen. Ich habe auch immer noch mal vor, dass wir das, als müsste man eigentlich als eigenes Stück machen, dass man das Ganze von hinten anschaut und sieht, wie die Abteilungen, das sind ja nur 3 Kisten, also wenn man die Aufführung gesehen hat, weiß man dann vielleicht irgendwie mehr, über was ich spreche, was da eigentlich passiert. 3 Kisten, die im Laufe des Abends, ich weiß gar nicht, wie viele Räume das am Schluss sind, müsste ich die Bühnenbildnerin Franziska Bornkamp nochmal fragen. Die hatte dann so Storyboards, die nicht enden wollenden Reihen, wie das immer umgebaut wird. Und das ist wirklich unglaublich faszinierend. Also das finde ich dann schon toll, wenn so eine Arbeit, die so von allen gemeinsam erschaffen worden ist, natürlich eine ganz tollen Regisseurin Ulrike Arnold mit ihrem eben mit Franziska Bornkamp zusammen und Anna Lechner als Kostümbildnerin, dass das einfach dann so eine Auszeichnung gibt und man das dann feiern kann. Man braucht im Theater natürlich auch immer wieder diese Momente, wo man das feiern kann, dass man mit viel Anstrengung, viel Liebe so eine Aufführung erarbeitet hat fürs Publikum und ja, dafür ist es dann schon gut.
Man muss sagen, Worst Case ist bei euch nicht, dass die Hauptdarstellerin den Text vergisst, sondern dass die Drehbühne irgendwann nicht funktioniert.
Ja, in dem Fall ist es ja keine Drehbühne, sondern tatsächlich die Wagen werden alle von den technischen Mannschaften reingeschoben, dann von der Requisite irgendwie neu und den Technikerinnen dann dieses riesige Doppelbett, dieser Wandschrank, das wird alles rein und rausgetragen aus diesen Kisten. Also es ist unfassbar eigentlich, wie die das hinkriegen.
Ja, die Minna muss man sehen und sie wird ja wohl noch länger laufen, denke ich.
Ja, das hoffe ich.
Größter bisheriger Erfolg in ihrer Ära muss ja keine persönliche Arbeit gewesen sein.
Ich kann nicht sagen, dass das eine einzelne Aufführung ist. Für mich fühlt es sich gerade so an, dass wir so ankommen. Also, dass wir jetzt mit den Aufführungen, die wir jetzt so hintereinander hatten, natürlich auch nach Minard und jetzt dem Rutherford und Sohn, so in dieser Spielzeit uns wirklich so mit dem Publikum verbinden. Das ist so mein Gefühl dazu und das erlebe ich gerade als einen großen Erfolg.
Gegenfrage, was hat denn noch nicht funktioniert in den ersten 1,5 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe?
Also
ersten 1,5 Saisonen, muss man sagen. Ne?
Dass es vielleicht Aufführungen gibt, die einem selber sehr am oder mir selber dann sehr am Herzen liegen. Das war zum Beispiel die Schwabgasse, die Hommage an Werner Schwab, einen Autor, mit dem ich eben auch angekommen bin sozusagen, von dem für mich klar war, dass ich den in Graz hier wieder zeigen möchte. Ich bin so als junge Dramaturgin mit diesem Autor unter anderem sozialisiert worden und kam mir dann so ein bisschen auch wie so eine Missionarin vor, dass ich das jetzt hier so in seinem eigenen Land an ihn erinnern wollte, eben auch in seinem Todesjahr. Und David Bösch hat eine ganz tolle Collage gemacht mit Texten. Ich liebe den Abend sehr, den gibt's ja jetzt nicht mehr, weil sich die Figuren aus den Stücken da auch begegnen konnten und das, finde ich, so eine Poesie hatte und für mich den Autor nochmal ganz anders gezeigt hat, als ich ihn je auf einer Bühne gesehen habe, muss ich wirklich sagen, weil man die ganze, das Leid und auch die Trauer gesehen hat, aus der dann auch der Schmutz und die Aggression irgendwie dieser Stücke kommt. Das war für mich so ein bisschen Wermutstropfen, sage ich jetzt mal, es war ja kein Misserfolg, aber ich glaube, dadurch, dass es eine Collage war und sich viele dran gestoßen haben, dass es eben nicht ein ganzes Stück war, sondern eben diese Collage, die ganz, ganz liebevoll in den Probenwochen so erarbeitet worden ist, hat das Stück, finde ich, die Aufführung nicht den Erfolg gehabt, also diesen großen, breiten Erfolg, den es eigentlich verdient hätte. So, das ist mal so ein Wermutstropfen, den es dann auch gibt.
Okay. Eine spannende Frage habe ich noch in dieser Richtung. Wenn die Kritiken tendenziell und wahrscheinlich eh nicht so häufig, aber ab und zu halt dann doch unfreundlich sind, wie trifft man dann Andrea Filter am nächsten Tag an?
Ich weiß nicht, das wollen Sie jetzt vielleicht gar nicht so gerne hören. Also natürlich ist es schon so,
also völlig gelassen und
freuen tut man sich nicht. Das ist klar, aber ich glaube, wenn ich hinter einer Aufführung wirklich stehe, dann kann mich das nicht total aus dem Konzept bringen, würde ich sagen, weil ich dann einfach, ja, ich glaube dann trotzdem, dass wir was Gutes gemacht haben. Manchmal erkennt man natürlich das dann auch wieder, habe ich ja gerade schon bei Echtzeitalter ein bisschen beschrieben, wo sitzen dann eben auch die Schwierigkeiten in einem Projekt. Und das, was man selber kritisch sieht, wenn das beschrieben wird, dann muss ich sagen, bin ich eigentlich dann sogar auch zufrieden, weil mir das zeigt, dass die Dinge halt gesehen werden und richtig beschrieben werden. Also ich finde, für mich hat es dann tatsächlich sogar mehr Bedeutung, ob ich es nachvollziehen kann, die Kritik, oder ob ich es ungerecht finde, um es jetzt mal so zu sagen. Dann trifft es mich wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern dann trifft es mich sehr viel empfindlicher, als wenn ich weiß, ja gut, das ist ja eben auch so, das ist jetzt eine Schwäche der Aufführung oder wie auch immer.
Wir kommen schon langsam ins Finale. Vor dem endgültigen Finale habe ich noch eine Frage, die auf die aktuellen Geschehnisse in der kulturpolitischen Landschaft abzielt. Das Schauspielhaus ist bei der Auswahl der Stücke durchaus nicht unpolitisch und auch auf der Bühne hat man immer wieder recht eindeutige Ansagen gehört. Wird es weiter so sein oder wird man sich da in Zukunft angesichts der geänderten Machtverhältnisse auch in der Steiermark dann eher zurückhalten und mal warten, bis es wieder vorbei ist?
Nein, ich glaube, wir müssen einfach ganz frei agieren. Das sollte uns nicht beeinflussen. Das gehört ja einfach zur Demokratie und zur Kunst dazu, dass wir frei und ohne falsche Rücksichtnahmen, würde ich das dann wirklich nennen, die Kunst machen.
Gut. Be afraid. Die letzte Rubrik heißt in aller Kürze, das heißt kurze Fragen von mir, bitte kurze Antworten von Ihnen. Woran merkt man, dass Sie in Köln geboren worden sind?
Wahrscheinlich gar nicht mehr. Habe ich nur ein paar Kinderjahre verbracht.
Okay. Ihr Lieblingslokal in Graz?
Das Café Weizer.
Mhm. Lieblingsschauspieler in der oder die leider doch nicht nach Graz zu holen sein wird?
Oh Gott.
Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Sie kriegen das Budget, um Joachim Meyerhoff zu holen, als fixes Mitglied sagen Sie nicht nein, oder?
Nein, das ist lustig, weil ich den tatsächlich kenne, mit dem habe ich auch schon mal gearbeitet. Ja, vielleicht komme ich dann auf solche Ideen gar nicht. Ich bin tatsächlich so glücklich mit unserem Ensemble, das ist ein großartiger Schauspieler, aber tatsächlich habe ich nicht einen Reflex darauf zu denken, wenn ich jetzt irgendwelche Starschauspieler haben könnte, wäre das ganz toll, weil ich eine ganz große Qualität in unserem Ensemble darin sehe, dass es wirklich ein Ensemble ist und so sehr miteinander spielt, dass ich mir noch nicht mal so sicher wäre, ob das jetzt ganz das großartig wäre, dann noch einen Star dazu zu holen.
Mhm. Spielfreier Abend. Lieber ins Kino oder an den Kamin?
Das hatte ich jetzt so lange nicht, dass ich es kaum sagen kann. Ich habe während der Diagonale, war ich völlig begeistert. Da bin ich immer irgendwie aus dem Büro schnell ins Kino gerannt und wieder zurück. Deshalb würde ich sagen, ins Kino, wenn ich es schaffe.
Sie sind in der Theaterhauptstadt Wien. Es läuft Jelinek im Volkstheater und Handkern der Burg. Wo gehen Sie hin?
Zu Jelinek.
Okay. Wo verdient man als Theaterintendantin inflationsbereinigt besser, in Wiesbaden, Stuttgart oder Graz?
In Stuttgart war ich ja gar nicht am Theater. Wahrscheinlich verdient man da besser, würde ich sagen. Da kenne ich mich nicht gut genug aus. Inflationsbereinigt, ich kriege keinen Inflationsausgleich.
Oje, ewig schade. Letzte Frage, rot oder schwarz?
Schwarz.
Gut, es war zwar falsch, aber danke vielmals für den Besuch im Studio.
Es war falsch?
Ja, in meiner Welt war es falsch. Es geht nicht um Politik, es ist eine klassische Casino-Frage.
Ach so, ja, ich war jetzt wahrscheinlich bei Design.
Das habe ich mir schon gedacht.
Bei was ziehe ich abends, was muss ich morgens zur Opernredoute anziehen?
Okay. Ja, dann viel Spaß auf der Opernredoute, vor allem viel Erfolg mit den nächsten Aufführungen.
Dankeschön.
Herzlichen Dank, dass Sie da waren und liebes Publikum, ihr werdet es definitiv, falls ihr es noch nicht gesehen habt, zum Beispiel den Schachinger würde man sehr empfehlen, die Minna würde man auch sehr empfehlen und Rezensionen findet ihr auf www.haubentaucher.at. Herzlichen Dank auch an Ulla Kurika, mittlerweile wieder in Finnland zu Hause, die uns Resignation gesprochen hat. Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Und danke an das Pott für die Produktion. Bis zum nächsten Mal.
Das war der Haubentaucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pott. Deine Podcast-Agentur.